Ein Gespenst geht um in Europa. Es heißt Inflation und so ist das mit den Gespenstern. Immer kommen sie, wenn man sie am wenigsten braucht. Vor allem die Deutschen haben Angst vor der Inflation. Sie fürchten die Entwertung ihrer Bankguthaben mehr als Krankheit, Scheidung oder Krieg. Das finden Meinungsforscher heraus. Alles Hysterie? Ich begrüße am Telefon Professor Werner Abelshauser. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Universität Bielefeld, hat sich wie kaum ein anderer mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte seit 1945 befasst. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Papsch.
Herr Abelshauser, das Drucken neuen Geldes wird begleitet vom Drucken immer neuer Studien. Eine ganz frische Umfrage der Bank of Scotland besagt einmal mehr, 3/4 aller Deutschen fürchten eine schleichende oder wie man sagt auch kalte Enteignung. Ist die Angst berechtigt?
Diese Sorge ist immer berechtigt, und zwar insbesondere vor dem Hintergrund der deutschen Wirtschaftskultur. Denn die Deutschen verdienen ihr Geld hauptsächlich darin, dass sie eine langfristige Kundenbindung eingehen, dass sie Projekte haben auf dem Weltmarkt oder auch auf dem Binnenmarkt, die Jahre dauern, bis sie sich letztendlich rentiert haben. Und von daher muss man, wenn man heute einen Vertrag abschließt, einigermaßen genau wissen, was in 5 Jahren oder vielleicht sogar in 10 Jahren dabei rumkommt. Denn ansonsten könnte man an einem Projekt, an einem größeren Projekt pleite gehen. Also es ist unabdingbar, dass wir hier in Deutschland so etwas haben wie eine Hartwährungskultur. Und die Geldwertstabilität verhält sich ungefähr so wie die alte Volksweisheit, die sagt, kurz vor ihrem Tode war sie noch am Leben. Ja? Mhm. Bisher haben wir Stabilität der Währung, aber es kann, wenn das Vertrauen nachlässt, und das, dieser Prozess ist nach meiner Beobachtung durchaus im Gange, kann es dann sehr rasch zu einem Bruch des Vertrauens kommen. Und dann hätten wir bald Inflation. Und es wäre dann die Frage, wie viel Inflation wir letztendlich zulassen würden. Denn Inflation hat natürlich, wenn man es europaweit sieht, ja auch ihre Vorteile.
Nun sagen ja die Kritiker, die europäische Geldpolitik zielt geradezu auf die Inflation, damit Schulden billiger werden. Europa nimmt individuelle Ungerechtigkeiten in Kauf. Und die deutschen Sparer und nicht nur sie finden das nicht gerecht, was die Europäische Zentralbank da macht.
Das ist natürlich nicht gerecht, denn Inflation zuzulassen ist sehr viel leichter als zum Beispiel Steuern zu erheben, zumal das auch andere Nachteile hätte. Also von daher ist das in der Tat ein Unterlaufen, ein Unterwandern der demokratischen Prozesse in den europäischen Staaten. Mhm. Und das ist natürlich ungerecht in diesem Sinne.
Hat Europa denn eine Alternative zur gegenwärtigen Geldpolitik? Also warum nicht, wie in Zypern, die Reichen zur Kasse bitten, etwa durch eine Vermögensabgabe? Aber da gibt es ja europaweit keinen Konsens. Was ist daran so schwer?
Naja, das Problem liegt darin, dass die Kapitalmarktwirtschaft in den vergangenen 30 Jahren ihren Anteil an der wirtschaftlichen Potenz, an der wirtschaftlichen Kraft, an den Märkten verdreifacht hat. Das heißt, sie hat ihre Macht, ihren Einfluss verdreifacht. Und es ist sehr schwer, von politischer Seite aus gegen diese Macht sich durchzusetzen. Und von daher ist es natürlich sehr viel einfacher. Man passt sich sozusagen der Entwicklung an, als dass man den Kapitalmarkt, die Kapitalmarktwirtschaft gründlich unter Kontrolle stellt. Das hat schon Helmut Schmidt 1980 auf einem G7-Treffen flehentlich verlangt. Aber seitdem ist sehr, sehr wenig geschehen.
Andersherum gefragt, welche Instrumente hätte denn etwa die Bundesregierung, um eine drohende Inflation zu verhindern? Oder liegt die eigentliche Macht nicht längst bei der EZB?
Naja, das ist eine Frage, die sich jede einzelne Regierung selbst stellen muss. Im Prinzip haben die Nationalstaaten nach wie vor das Sagen. Das ist ja immer das Kriterium, das etwa das Bundesverfassungsgericht anwendet. Bundesverfassungsgericht sagt, solange unser Parlament Nein sagen kann, solange geht es, solange können wir mitmachen. Also von daher, der Nationalstaat und auch Deutschland hat das nach wie vor in der Hand. Allerdings haben unsere Politiker, die meisten Parteien, die wir haben, deutlich ein anderes Ziel. Sie wollen vielmehr die Souveränität des Nationalstaates überwinden, brechen und versuchen, glauben mit mehr Disziplin, glaubt man, das Problem lösen zu können? Das ist gerade im Augenblick die Frage.
Ewige Begleiterscheinung der europäischen Integration. Den Regierungen gelingt es nicht, glaubhaft zu wirken, ihre Entscheidung glaubhaft zu erläutern. Die momentane Geldpolitik verlangt einen immensen Vertrauensvorschuss seitens der europäischen Bevölkerung. Wie lässt sich dieser noch gewinnen?
Also ich bin sehr skeptisch. Man könnte es paradox so formulieren, noch ein paar Siege wie in Zypern für die europäische Idee und es ist mit der europäischen Integration am Ende. Also ich habe den Eindruck, dass seit 2010, also mit dem Beginn dieser Serie von Rettungsaktionen in Europa, die Zustimmung zu Europa doch deutlich nachlässt und auch die Kräfte, die Europa zusammenhalten, immer lockerer werden. Und dass natürlich Deutschland als ein Steuerungsland in Europa da sein Fett abkriegt, erleben wir ja jeden Tag.
Was bedeutet das für das Image Europas langfristig? Also bald wird ja eine ganze Generation Europa nicht anders kennengelernt haben als ein Institut, das ausschließlich damit beschäftigt ist, eigene Krisen zu bewältigen. Und damit meine ich ja nur ausschnittsweise die besprochenen Inflationsszenarien.
Ja, man muss sich wirklich überlegen, ob ein Europa, das sich in Richtung der Vereinigten Staaten von Europa entwickelt, also das wirklich mit Ach und Krach immer wieder alles zusammenhält, ob ein solches Europa nicht schwächer ist als ein Europa der unterschiedlichen Wirtschaftskulturen, die jeweils ihre eigenen Stärken entwickeln können und nicht künstlich zusammengebunden werden müssen durch eine Einheitswährung. Es würde ja eigentlich auch genügen, wenn wir unsere Währungen in Europa mit festen Wechselkursen verbinden, sodass wir sehr viel flexibler auf nationale Krisen reagieren könnten.
Sagen Sie, Frage an Sie, an den Hochschullehrer, spüren Sie das eigentlich bei Ihren Studierenden? Wie nah ist denen Europa oder wie mittlerweile abstrakt wird dieses Konstrukt diskutiert?
Naja, Europäer sind inzwischen alle. Ich denke, das ist, glaube ich, klar und wir sollten die europäische Idee auch hochhalten. Mhm. Nur die Frage ist natürlich, ob wir auf dem Weg, auf dem wir uns jetzt befinden, also dieser geradezu martialischen Durchsetzung von Disziplin gegen jede wirtschaftskulturelle Vernunft, ob wir mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Mitteln dieses Europa-Zusammengehörigkeitsgefühl erhöhen oder schwächen. Ich habe den Eindruck, dass es seit 2 Jahren schwächer wird.
Wofür plädieren Sie stattdessen?
Nun, ich plädiere dafür, dass wir diese Last des Euro von uns nehmen, dass wir in Europa 30 Währungen mit festen Wechselkursen zusammenbinden. Das würde den Unternehmen auf den Märkten Kalkulationssicherheit geben. Aber wir hätten keine Einheitswährung mehr, die Länder wie Zypern oder Griechenland zwingen, eine zu harte Währung für ihre Verhältnisse zu ertragen, was dann anderweitig kompensiert werden müsste, nämlich durch Lohnsenkungen, Rentensenkungen und andere Möglichkeiten, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Also von daher glaube ich, wir sollten das Experiment Euro beenden. Ich glaube, die Mahner und Kritiker der Zeit vor 12 Jahren haben durchaus recht gehabt.
Eine Frage bleibt noch am Ende. Was machen wir denn jetzt mit unseren Sparbüchern?
Nun ja, als Geldanlage haben sie ausgedient zunächst einmal. Die andere Möglichkeit ist natürlich, das klassische Rezept in die Sachwerte zu gehen. Ich persönlich habe meinen Weinkeller besonders gut ausgestattet mit pfälzischem Riesling. Der ist ja ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also jeder macht es auf seine Art. Aber Geld würde ich nicht mehr langfristig irgendwo einfach nur parken.
Also Pfälzer Wein als Geldanlage, der ist ja auch noch so gerade bezahlbar. Im Rheingau hört es ja dann schon schnell auf.
Ja, ja.
Professor Werner Abelshauser, Wirtschaftshistoriker an der Universität Bielefeld. Herzlichen Dank.
Bitteschön.